Liebe Geschwister, liebe Gottesdienstbesucher, so ein wunderbarer Gedanke, den wir bereits gehört haben, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Menschen sehen die Wunder Gottes, Menschen erfahren etwas mit Jesus und sie wollen es weitergeben. Und das ist ja eigentlich auch ganz natürlich. Das, was wir erfahren, was wir erleben, das auch zu leben und auch weiterzugeben. Und aus diesen Gedanken kommt das ja auch so oft, und es ist auch richtig, dass wir darüber nachdenken, wie können wir das Erfahrene, das Gute, was wir erlebt haben, Jesus wieder zurückgeben? Womit? Und da kommen ganz unterschiedliche Ideen und Gedanken. Der eine denkt, ich tue Jesus etwas Gutes, ich will ihm etwas Gutes tun. Und dann äußert sich das manchmal in Diensten. Vielleicht denkt jemand, ich will nicht nur Jesus etwas Gutes tun, weil er ist ja jetzt nicht sichtbar neben mir. Also will ich das mit Nettigkeit, mit Liebe zu anderen Personen, will ich das meinem Herrn wiedergeben. Vielleicht könnten wir sogar diesen Gedanken bewegen und sagen, ich traue mich, diesen Gedanken auszusprechen, einen Kuss für Jesus übrig zu haben. Jetzt mag sich der eine oder der andere denken, aber was ist das für ein Gedanke? Ist der abwegig? Es gab in der Geschichte und in den Tagen vor Ostern ein Ereignis. Und an diesem Ereignis war tatsächlich eine Person beteiligt, die hat alles daran gelegt, um Jesus einen Kuss zu geben. Ja, ein Kuss für Jesus, nur seine Motive waren anders. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir in all den Überlegungen, was Gutes zu tun und in all unserem Leben unsere Motive immer wieder überprüfen sollten. Ein Kuss für Jesus ist das Thema der heutigen Predigt. Vom Freund zum Verräter und wie Jesus doch bis zuletzt ihm eine Chance gibt. Die meisten unter uns werden jetzt wissen, denn die meisten sind Bibelleser, und wissen, dass es um Judas Iskariot geht. Um einen Mann, der bei Jesus war viele, viele Jahre oder einige Jahre. Ich möchte anleitend oder zu diesem Thema den Bibeltext aus Matthäus Kapitel 26 ab Vers 47 bis 50 lesen. Matthäus 26 ab Vers 47. Wer eine Bibel dabei hat, bitte öffnet diese, damit wir es mitverfolgen können. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Und während er noch redete, siehe, da kam Judas, einer der Zwölf, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöcken, gesandt von den obersten Priestern und Ältesten des Volkes. Der ihn aber verriet, hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist es, den ergreift. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du hier? Da traten sie hinzu, legten Hand an Jesus und nahmen ihn fest. Es gibt wenig traurige Bibelstellen in der Bibel, also wenig in dem Sinne, die uns vielleicht so stark treffen könnten wie diese. Vielleicht ist es uns nicht fremd, dass wir Lebensgeschichten beobachten und so könnten wir, wenn wir in unserem Leben um uns sehen, beobachten, dass es Menschen gibt, die von klein auf bereits immer dabei sind. Menschen, die eine Laufbahn in einer Gemeinde durchlaufen sind, die beginnt meistens oder sehr oft sehr früh. Das sind die Kinder, die bei uns sind, die kommen zur Kinderstunde, hören alles mit. Und da gibt es Menschen, die vielleicht sogar in der Jungschau und Jugend dabei waren. Sie haben viele gute Augenblicke in der Gemeinde erlebt. Manchmal ist es sogar so, dass Menschen sich relativ jung bekehren und man hat sich ganz bewusst für Jesus entschieden. Vielleicht auch schon getauft und eine Gemeinde oder sogar in eine Gemeindeliste mit aufgenommen. Dann kommt der Dienst und solche Laufbahn von Menschen ist uns bekannt. Dann dient man viele Jahre, macht das eine oder das andere. Man erlebt sogar Gebetserhörungen. Und doch gibt es in sehr oft oder in einigen Fällen, dass Menschen, die diese Laufbahn durchlebt haben, am Ende sich doch für etwas anderes entscheiden. So ähnlich war es bei Judas. Obwohl unser Herr weiß, dass Judas ihn einmal überliefern würde, bemüht er sich immer wieder, sein Herz zu erreichen. Jesus, der ist auf Judas genauso fixiert wie auf andere Jünger und bemüht sich, ihm eine Chance nach der anderen zu geben, dass Judas seinen Plan noch mal überdenken sollte. Jesus macht keinen Unterschied, als er seine Jünger die Vollmacht gibt, Kranke zu heilen. Er sendet seine Jünger aus und Judas war mitten dabei. Als die Jünger Dämonen ausgetrieben haben in Matthäus 10 oder Lukas 9, da war Judas dabei. Judas war dabei, als Jesus sagte, geht und predigt das Reich Gottes. Judas stand an der vordersten Front und hat die sogenannte geistliche Laufbahn in einer Gemeinde, so würden wir es heute sagen, komplett durchlaufen. Er hat alles mitgemacht. Er geht und redet von dem Reich Gottes, er predigt, er verkündigt, er steht vorne und überall war er auch aktiv. Und als wenn es auch noch gar nicht ausreichen würde, Jesus, der vertraut Judas sogar die gemeinsame Kasse an. Ja, da wurden Spenden gesammelt für Jesus und seine Jünger, die mussten ja von etwas leben. Und sie gingen umher und hatten einen Beutel und da kam das Geld rein, was man ihnen gab zum Leben, zum Essen. Und davon haben sie dann Essen gekauft, davon haben sie auch Almosen, also den Armen, gegeben. Und Jesus vertraut Judas diese Kasse an. Wir kennen nicht die Dialoge, nein. Aber ich kann mir das so vorstellen, dass Jesus Judas angeguckt hat und obwohl Jesus alles weiß, vertraut er ihm diese ehrenvolle und wichtige Aufgabe an und sagt, du wirst das Sagen über das Geld haben. Und obwohl von Judas gesagt wird, dass er ein Dieb sei, dem es nicht so sehr um das Wohl der anderen ging, sondern um den eigenen Vorteil, lesen wir in Johannes Kapitel 4, lässt der Herr Jesus ihm diese Aufgabe bis zum Schluss seines Lebens, oder so lange, wie die im Dienst unterwegs waren. Jesus lässt sich keine Abrechnung von Judas vorlegen. Er vertraut. Er fragt nicht nach, macht keinen Kassensturz, so würden wir das vielleicht heute sagen, und dann überprüfen und gucken, wo ist der eine oder der andere Cent geblieben. Jesus lässt Judas machen. Er vertraut ihm, er gibt ihm eine Chance nach den anderen. Er hinterfragt sein Tun nicht, obwohl es Geschichten gab, wo man weiß, dass man dort das Geld zurückhalten wollte. Darauf möchte ich heute aber nicht eingehen. Judas erlebt alle Predigten des Herrn mit. Und wenn ich so über das Leben dieses Mannes nachdenke, dann kommen mir so Lebensgeschichten von Menschen im Sinne, die mal mit mir zusammen unterwegs waren und mit euch und mit uns. Und wenn ich darüber nachdenke, dann drückt es ein bisschen im Herzen zusammen und nicht nur ein bisschen. Judas hört eine Predigt nach der anderen, sieht die Zeichen und Wunder, die in seiner Umgebung passieren. Hilft bei der Austeilung des Brotes und der Fische bei den beiden Volksspeisungen. Stellen wir uns mal vor, vielleicht geht Judas mit den Broten eine Gruppe nach der anderen ab und das musste er, weil alle Jünger waren unterwegs, hat so den Brotkorb in der Hand und geht und dann verteilt er und sieht, der Brotkorb wird nicht leer und er geht 10 Minuten, vielleicht 20 Minuten, er ist vielleicht Stunde um Stunde unterwegs, denn es waren ja einmal 5.000, einmal 4, also es waren über dieser Zahl an Menschen und das waren nicht 5 Minuten und er sieht und der Brotkorb wird nicht leer. Er erlebt Wunder, er geht mit Jesus, hört ihn reden, erlebt seine Wunder. Dann erlebt er auch noch die dramatische Sturmstillung auf dem See. Alles das. Und jetzt würde ich einfach mal uns ein bisschen in die Anwendung mit hineinnehmen. Was mag wohl in seinem Herzen vorgegangen sein, als er das alles gesehen, gehört, erlebt hat? Kann einen das kalt und unberührt lassen? Einen Menschen, der so viel mit Jesus erlebt, der ein Wunder nach dem anderen sieht, erkennt. Vielleicht könnten wir uns heute Abend diese Frage auch stellen. Was haben wir bereits alles mit unserem Herrn Jesus erlebt? Was hat dein Leben geprägt bis jetzt? Kannst du dich daran erinnern, als du vor deiner Berufswahl standst und als du Gott gebeten hast, Herr, hilf mir bitte, den richtigen Beruf zu wählen? Gott hat dir Gnade gegeben und vielleicht bist du heute schon viele Jahre am Arbeiten, bist froh, dass du diesen Beruf gewählt hast. Noch früher vielleicht, als unser Herr dir bei den Klassenarbeiten geholfen hat, für die du nicht so viel gelernt hast vielleicht. Können wir uns daran erinnern? Oder als Jesus dir half, eine Arbeit zu finden, um die du ihn gebeten hast. Wie oft stehen wir auf den Knien vor unserem Herrn, bitten ihn um etwas und er gibt. Und Jesus beschenkt und er ist gern und gibt gern. Was ist mit deinen Kindern, wenn du welche hast? Weißt du noch, wie du Jesus um ihre Gesundheit gebetet hast und der Herr hat ihnen Gesundheit gegeben? Wissen wir das noch? Und es ist gut, dass wir uns mal bewusst daran erinnern. Wie hat er dich denn schon so oft gesund gemacht und dir geholfen, den Tag zu erleben? Wissen wir das noch? Wie war es denn, als du am Boden zerstört und depressiv vielleicht ihm um Hilfe gebeten hast und er dir sehr, sehr gerne zur Seite gestanden ist oder hat? Wie viele ermutigende Predigten hast du bereits gehört und verstanden, dass Jesus der Erlöser ist? Wie viel? Sonntag für Sonntag darfst du vielleicht dabei sein und die eine Predigt nach der anderen hören und zuhören. Du darfst wachsen und du siehst die Wunder in deinem Leben. Du hast Jesus geglaubt, hast die Zusammenhänge aus der Bibel verstanden. Du hast gesehen, dass das kein Zufall sein kann und vieles, vieles mehr. Und wenn wir nun wieder an Judas zurückdenken und so die Parallelen mit unserem Leben schlagen, müssen wir uns vielleicht die Frage stellen, was hat diesen Mann nur dazu bewegt, zu den Hohepriestern zu gehen und ihnen anzubieten, gegen einen Honorar seinen Meister zu verraten? Stellen wir uns doch mal vor, was aus seinem Leben wohl der ausschlaggebende Moment und Punkt war, wo Judas gesagt hat, ich will nicht mehr. Ich weiß nicht, ob wir so viel aus dem Wort Gottes herausnehmen können, um genau diesen Punkt festzustellen. Aber darüber nachdenken können wir. Hat er vielleicht gemeint, dass der Herr sich durch ein Wunder befreien würde? Oder wie damals in Nazareth, er durch die Mitte der Angreifer weggehen würde? Das hat Jesus schon mal getan. In Nazareth, in seiner Heimatstadt, wollte Jesus verkündigen, kommt dahin. Aber was macht die ganze Menge der Menschen, die ihn von Kindes auf kannten? Sie hörten ihn an und sagten, was? Du bist doch einer von uns. Ja, dir wollen wir nicht zuhören. Sie nehmen ihn, gehen auf einen Berg. Und wenn jemand in Nazareth war, in der Gegend, in diesem Berg, wo man so von oben auf die Gegend runterschaut, ich durfte mal einmal dort stehen, es ist sehr, sehr erschreckend, da runter zu gucken. Es gibt eine Stelle, wo man wohl meint, dass es die gewesen sein müsste. Das kann man vielleicht nicht mit genauer Sicherheit sagen. Und Jesus, er dreht um und geht mitten durch die Menge hindurch, denn das war noch nicht seine Zeit. Vielleicht hat Judas daran gedacht, wir wissen es natürlich nicht, aber zu alledem würde ich sagen, nein, das Wort Gottes sagt deutlich, dass Judas dem Teufel in seinem Herzen Raum gegeben hat und sich ihm als Werkzeug zur Verfügung gestellt hat oder stellte. Ich möchte mal an Lukas einige Verse lesen, in Lukas 22, Vers 1 bis 6. Und da heißt es wie folgt, Lukas 22 ab Vers 1. Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das man Passa nennt oder Pessach. Und die obersten Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Also sie wollten Jesus umbringen, denn sie fürchteten das Volk. Es fuhr aber der Satan in Judas, der mit Beinamen Iskariot genannt wird, welcher aus der Zahl der 12 war. Und er ging hin und besprach mit den obersten Priestern und den Hauptleuten, wie er ihn an sie ausliefern wollte. Und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er versprach es und suchte eine gute Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf an sie auszuliefern. Judas wollte es so. Es waren nicht die Umstände in seinem Leben, Es war nicht eine Beleidigung der anderen Jünger. Es war nicht irgendein Nachteil, den Jesus ihm vielleicht gegenüber gelebt hat. Nein, Judas hatte sein Herz für den Satan geöffnet. Obwohl Judas dem Teufel sein Herz geöffnete, bemühte Jesus sich um sein Herz. Und das zeigt den wunderbaren Herrn noch einmal erneut von einer wunderbaren Seite. Und genau diese Liebe, die war es, die Jesus ans Kreuz geführt hat. Jesus weiß, dass Judas ihn verrät, aber Jesus geht Judas nach. Als er mit seinen Jüngern auf dem Obersaal ist, um mit ihnen in der letzten Nacht das Passa zu feiern, versuchte er Judas dadurch zur Besinnung zu bringen, dass er ihn erst verdeckt und dann aber ganz offen seinen geplanten Verrat anspricht. Jesus sagt es Judas sogar. Und er sagt, da wo ich das Brot eintunke und es ihm gebe, der ist es. Er macht ihm deutlich, dass er um alles, was in seinem Herzen ist, weiß. Stellen wir uns mal vor, Judas sitzt am Tisch und er hört das von Jesus. Und er merkt es, Jesus weiß es, was in meinem Herzen vorgeht. Und Jesus lässt nicht locker. Er geht weiter und er geht Judas nach. Er will ihm retten, er will ihm helfen. Auch hier liebt unser Herr ihn genauso wie die übrigen. Johannes 13 können wir das nachlesen. Jesus liebt die Menschen, er geht ihnen nach. Und wenn wir in Johannes Kapitel 13 ab Vers 1 diese Stelle lesen, ich lese das jetzt einmal, Johannes 13 ab Vers 1 bis 4, da heißt es folgendes: Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Jesus liebte seine Jünger bis ans Ende. Und Jesus liebte auch Judas. Und es war sehr, sehr traurig für Jesus, das zu erleben. Jesus liebt die Menschen, auch wenn sie ihm im Begriff sind, ihm zu verraten. Er liebt auch dich und mich, auch wenn wir immer wieder ihm manchmal den Rücken zukehren. Und das passiert. Das passiert im besten Hause, das passiert den besten Leuten. Das kann jedem von uns passieren, dass wir im Leben Jesus auf einmal den Rücken zukehren wollen. Eins dürfen wir in dem Augenblick niemals vergessen. In dem Augenblick liebt Jesus dich genauso, als wenn du das Beste für ihn tust. Jesus liebt dich. Jesus liebt mich. Er liebt uns. Er wird nicht einfach so weggehen. Er gibt uns eine Chance. Er möchte uns eine Chance geben. Er macht sich Mühe, um uns zu erreichen und uns seine Hand auszustrecken. Jesus erwäscht allen seinen Jüngern die Füße. Ihr Lieben, er wäscht auch Judas die Füße. Stellen wir uns vor, Jesus weiß ganz genau, was Judas machen wird. Und er kniet vor Judas. Er nimmt die Schüssel mit Wasser und nimmt die Füße von Judas dort rein und wäscht diese. Das ist eine unaussprechbare Liebe. Und Jesus weiß, was Judas vorhat. Dieser Jesus ist heute der gleiche. Dieser Jesus liebt dich und mich mit der gleichen Liebe und er möchte uns täglich die Chance geben, die wir brauchen. Obwohl der Teufel sein Herz schon ergriffen hatte, wäscht Jesus Judas die Füße und er legt alles dran, um ihn eine weitere Chance zu geben. Noch hätte Judas hier umkehren können, aber was tut Judas? Er spielt Theater und tut so, als sei nichts Verkehrtes in seinem Herzen. Gibt es in unserem Leben auch Augenblicke, wo wir Theater spielen? Gibt es Zeiten, in denen wir uns selber was vormachen? Naja, ich stelle Fragen. Und wir dürfen Antworten darauf geben in unserem Herzen. Gibt es Augenblicke, an denen wir lieber vor unserem Herrn auf die Knie fallen sollten, aber wir tun es nicht? Und ich denke, wir können darüber nachdenken, gerade heute auf Gründonnerstag, gerade heute, wenn wir diese Leiden des Herrn vor uns haben, das, was er für uns getan hat. Und an diesem Augenblick dürfen wir uns überprüfen, nochmal in uns gehen. Auch die nächsten Chance vertut Judas, als unser Herr ihn bei dem Abendessen öffentlich als Verräter identifiziert. Einmal habe ich das schon kurz angesprochen, indem er in den Bissen reicht. Chronologisch wäre es jetzt dran. Stattdessen tut Judas und ergreift nicht die Chance, tut nicht Buße für sein Innerstes, was er dem Teufel abgegeben hat. Nein, stattdessen geht Judas hinaus, um seinen Verrat durchzuführen. Wohin geht Judas? Judas geht in die Finsternis der Nacht. Er entfernt sich von Jesus. Der erste Schritt. Er bleibt nicht in der Nähe des Herrn, sondern er dreht Jesus den Rücken und geht von Jesus in die Nacht. Ganz allein. Er geht weg. Er geht alleine. Keiner der Jünger geht mit Judas. Aber er nimmt das in Kauf. Er dreht Jesus den Rücken. Er geht hinaus in die finstere Nacht. Er geht, um Geld für seinen Verrat zu bekommen. Er geht dem Mammon nach. Die Geldliebe hatte Judas komplett im Griff. Und wir leben heute in einer Zeit, wo Geldliebe eins der größten Versuchungen für uns Christen sein kann. Judas geht in die Nacht, er geht dem Geld nach, er sucht noch mehr Geld zu verdienen, er geht, um sich zu bereichern, er geht und achtet nicht auf den Herrn. Mit einem Zeichen der Liebe verrät er Jesus und das macht er sehr, sehr bewusst. Ja, selbst die letzten Gelegenheiten im Garten Gethsemane lässt Judas verstreichen, obwohl der Herr Jesus ihn selbst in der Minute des Verrats Freund nennt, in Matthäus 26, 50 hatten wir gelesen, und er nochmal die Vollmacht seines Herrn hautnah erlebt, als er mit den Häschern zu Boden fällt, nicht? Das lesen wir in Johannes 18. Jesus sagt, ich bin, der vor euch steht, und das ist der Name Gottes. Ja, so wie wir in 2. Mose lesen, als Mose vor dem Busch, brennenden Dornbusch stand, da sagte der, ich bin, der zu euch spricht. Und dieses doppelte Ego in mir kommt genau dort vor. Jesus steht vor der Menge und sagt, ich bin, der mit euch redet. Und die ganze Menge, die fällt hin. Stellen wir uns mal vor, Judas erlebt das, Judas sieht das. Und was tut er? Er ergreift nicht diese Chance, sondern er tut das Gegenteil. In Lukas 22, Verse 47 lesen wir, ich lese das noch einmal bis Vers 48, zwei Verse. Während er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar und der, welcher Judas hieß, einer der 12, ging vor ihnen her und näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, wie tragisch, wie tragisch. Judas, der so viel Zeit mit dem Herrn Jesus erlebt hatte, entscheidet sich gegen ihn. Und dann, als es Judas reute, hörte er nicht auf, sondern er ist dann auch nicht mehr zu Jesus gegangen, sondern er nahm sich das Leben und ermordete sich. Ein Kuss für Jesus aus falschen Motiven bringt Menschen dahin, wo es Judas gebracht hat. Ich habe mit diesem Gedanken angefangen, was wollen wir Gutes für Jesus tun? Und ich habe uns mitgenommen in ein Leben eines Menschen, was uns schon ein bisschen schockiert. So ging es mir. Und ich hoffe, dass wir darüber nachdenken, wofür wollen wir uns entscheiden? Einen Kuss der Liebe für Jesus aus Liebe, aus Dankbarkeit? Eine Liebestat, die wir Jesus erbringen in Form von einem geistlichen Leben mit ihm, in Form von Dienst, soweit es geht, das geht ja nicht immer, in Form von Gebeten, die wir dem Herrn sprechen, wollen wir das oder entscheiden wir uns für Theater in unserem Leben und tun so, als wäre alles gut? Was wollen wir machen? Willst du auf Jesus hören, dich von ihm nicht nur Freund nennen lassen, sondern auch sein Freund und Jünger sein? Ich hoffe ja. Begegnest du Jesus mit dem Kuss der Liebe oder mit dem Kuss des Verrates? Ein Kuss für Jesus, entscheidend ist nur, wie du es meinst. Das ist die Frage, mit der ich jetzt abschließe und mit zwei, drei Anwendungen wollen wir gleich zum Gebet gehen. Nun, was können wir aus der Situation, aus dem Leben von diesem Mann Judas lernen? und aus dem, wie Jesus mit ihm umgegangen ist, investiere in Menschen, auch wenn es dir hoffnungslos erscheint. Höre nicht auf, in Menschen zu investieren und lebe wie Jesus. Unser Herr hat Judas bis zuletzt die Möglichkeit gegeben, umzukehren. Er hat ihm alle Chancen gewährt, hat ihn alles miterleben lassen. Die Geduld und Liebe des Herrn galt auch ihm. Judas hat keine Ausrede für sein Tun. Jeder hat die Freiheit, sich gegen Gott selbst entscheiden zu können. Lasst uns also darüber nachdenken, wie wollen wir unser Leben leben. Wenn Jesus Judas die Chancen gegeben hat, gibt er sie auch dir und mir. Du hast die Chance, dich für Jesus zu entscheiden. Das Angebot der Umkehr ist für jeden da. Bis zuletzt. Ein Kuss für Jesus. Und wenn du es tust, dann hoffentlich aus aufrichtiger, echter Liebe und nicht aus verräterischen Motiven. Gott gebe uns ein sensibles Herz für die Eigenprüfung unseres Lebens. Amen. Nun werden wir die Zeit geben zum Beten. Und wir können einfach nochmal, bevor wir jetzt gleich zum Abendmahl gehen, mit unserem Herrn und Schöpfer reden. Und sollten wir Motive entdecken in uns, die nicht lauter waren, dann dürfen wir sie zu Jesus bringen. Wir dürfen mit dem Herrn reden. Gott gibt uns die Chance, mit ihm die Dinge wieder gut zu machen. Lass uns das im Gebet machen und lass uns Gott danken, dass er uns in jeder Situation helfen möchte. Amen. Lasst uns bitte beten. Wenn jemand beten möchte, darf er das gerne laut tun oder in stillen Gebeten. Ich schließe das ab. Unser Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar dafür, dass du uns durch dein Wort auch heute Abend so ganz nah gekommen bist, Herr. Danke dir, dass du uns daran erinnerst, dass es ganz unterschiedliche Motive im Leben von Menschen gegeben hat. Herr, und ganz unterschiedlich reagieren Menschen auf deine Liebe. Und ich bitte dich vom ganzen Herzen, dass du jedem von uns, mir zuerst und an jedem, Herr, wirklich diese Gnade schenkst, täglich aus echten Motiven zu dir zu leben, aus echter Liebe. Und wenn wir dir wirklich im übertragenen Sinne einen Kuss geben, wenn wir dir etwas Gutes tun, wenn wir die Liebe zum Ausdruck bringen, Herr, dann bitte bewahre uns vor Falschheit, bewahre uns vor Theater und gib uns Echtheit in unserem Herzen. Gib, Herr, dass wir aufrichtig und ehrlich wirklich alles das leben, was du willst, Herr. Danke für diese Anschauung, die wir haben, dass wir aus dieser Lebenssituation dieses Mannes lernen können, wie wir es auf gar keinen Fall tun sollen. Und bitte hilf uns, Herr, wenn wir auf dich schauen, auf das Kreuz auf Golgatha, auf das, was du für uns getan hast, dass wir aus Liebe zu dir ein echtes, aufrichtiges Leben führen, wie du es dir wünschst. Darum bitte ich dich, Herr, in Jesu Namen. Amen.